Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von NZZ Live. Wir machen den Journalismus der NZZ erlebbar.
NZZ Akzent. Das ist ein Moment, auf den viele Menschen in Israel gewartet haben. Das ist Montagmorgen, als die israelischen Geiseln freigelassen werden. Rewat Hoffer, du bist unser Korrespondent in Israel. Wo hast du diesen emotionalen Moment mitbekommen?
Sven, ich war in Tel Aviv, wo ich lebe, auf dem sogenannten Geiselplatz. Das ist der Platz vor dem Kunstmuseum im Zentrum von Tel Aviv. Und ich war ganz früh morgens dort, um 6 Uhr. Die Sonne war noch nicht aufgegangen und da hatten sich schon hunderte Menschen dort versammelt. Und mit der Zeit schwoll diese Menschenmenge immer weiter an, bis dann mehrere 10.000 dort standen. Und ich war dort in der Mitte bei ganz vielen Israelis, die sich in israelische Flaggen gehüllt hatten und dort auf einer großen Leinwand eben diesen Moment verfolgt haben. Und das war eine ganz besondere Stimmung, also Vorfreude, Nervosität und dann, als eben etwa um 9 Uhr Ortszeit tatsächlich die Nachricht kam, die ersten israelischen Geiseln sind in den Händen des Roten Kreuzes, da brach dieser ganze Platz in einen riesigen Jubel aus. Ich stand da neben einer Frau, mit der ich vorher schon geredet hatte, die fand gar keine Worte, hat nur ihren Kopf geschüttelt und hat mir dann gesagt, das sei eben ein historischer Moment. Und wenig später, am gleichen Tag, war es dann eben auch in Gaza soweit. Israel hat palästinensische Gefangene freigelassen. Die kamen dort in Bussen an und auch dort war natürlich die Freude riesig. Sie haben diese Menschen zum ersten Mal seit teilweise 2 Jahren wiedergesehen. Der Krieg war vorerst vorbei und an diesem einen Tag, da haben wirklich Israeli und Palästinenser, glaube ich, das Gleiche gefühlt. Eine große Erleichterung und große Hoffnung auf das, was jetzt kommt.
Anfang der Woche waren Freude und vielleicht sogar die Hoffnung groß, wie viel am Ende dieser Woche davon noch übrig ist und ob die Waffenruhe im Gazastreifen wirklich hält, das besprechen wir mit unserem Israel-Korrespondenten Rewat Hoffer. Ich bin Sven Preger. Rewat, also am Montag, das hört man ja raus, sah es noch tatsächlich sehr gut aus. Es sah so aus, dass auch die Hamas ihr Versprechen hält. Ich habe auch ehrlich gesagt in dem Moment gedacht, das machen die jetzt auch, weil jetzt niemand mehr ein Interesse an einer neuen Eskalation hat. Dann ist es aber trotzdem eine Nuance anders in den vergangenen Tagen gekommen.
Das stimmt. Also an diesem Tag am Montag, da hat wirklich die Freude noch dominiert. Und dann schon am Montagabend, da war klar, dass es dann doch nicht so läuft, wie sich das viele Israeli vorstellen. Denn es gab ja diese 20 lebenden Geiseln, die Hamas freigelassen hat. Und dazu kommen noch 28 Leichen, 28 sterbliche Überreste von Geiseln, die in der Gefangenschaft getötet wurden. Und auch diese will Israel zurückhaben und auch diese muss die Hamas eben zurückgeben, gemäß der Vereinbarung. Und da begannen dann schon die Schwierigkeiten. Also am Montag wurden nur 4 Leichen zurückgegeben. Am nächsten Tag, am Dienstag, wurden 4 versprochen. Und dann stellte sich eben heraus bei einem DNA-Abgleich in Israel, dass das nur 3 getötete israelische Geiseln waren. Es gibt einen großen Unmut und auch Wut in Israel darüber, dass jetzt eben dieses ganze Geiseldrama, was das Land seit 2 Jahren fest im Griff hatte, immer noch nicht eben mit diesem großen Knall am Montag vorbei ist, sondern dass jetzt auch die verstorbenen Geiseln nur tröpfchenweise herauskommen.
Aber warum macht die Hamas das? Warum gibt man jetzt nicht die Geiseln und auch die Leichname komplett an die Israelis?
Die Hamas sagt eben, es sei sehr schwierig, all diese sterblichen Überreste zu finden. Also wir kennen ja alle diese Bilder aus dem Gazastreifen. Das ist wirklich teilweise komplett zerstört. Es liegt sehr viel Schutt herum und es ist tatsächlich schwierig, eben unter diesem Schutt die Leichname zu finden. Das hat auch das Rote Kreuz bestätigt. Das heißt, es gibt tatsächliche Schwierigkeiten. Aber Israel, die Regierung und auch einige Experten, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, die Hamas tut jetzt auch nicht wirklich alles, um diese Leichname möglichst schnell zu übergeben. Denn während die Israelis darauf noch warten, während die Hamas noch tröpfchenweise diese Leichname übergibt, da marschiert sie schon wieder im Gazastreifen aus, sie baut ihre Macht aus, sie demonstriert Macht. Und man muss es auch sagen, sie hält sich eben nicht wirklich an diese erste Phase des Friedensplans, nachdem sie eben alle Geiseln, Lebendige und Tote, hätte übergeben müssen.
Aber verstehe ich das richtig, dass die Hamas jetzt eigentlich eine Verzögerungstaktik anwendet, um parallel ein bisschen Stärke wieder aufzubauen, warum auch immer? Also da stehen ja gleich noch andere Fragen auch dahinter. Ist das so die Strategie dahinter?
Danach sieht es sehr stark aus, Sven, denn man hat eigentlich schon an den ersten Tagen nach der Waffenruhe gesehen, dass eben bewaffnete Hamas-Kämpfer wieder durch die Straßen von Gaza laufen. Manche hatten auch zum ersten Mal seit Monaten wieder Uniformen an. Die haben sie eben davor nicht getragen, damit die israelischen Drohnen während des Kriegs sie nicht erkennen können. Und man sieht sehr klar eine Strategie der Hamas, jetzt eben wieder die Kontrolle zu übernehmen über die Gebiete, aus denen sich die Israelis zurückgezogen haben. Also in diesen Gebieten marschiert die Hamas wieder auf. Es gibt Videos, wie sie zum Beispiel an großen Straßenkreuzungen stehen, dort den Verkehr regeln und ein ganz klares Signal auch an die Bevölkerung in Gaza aussenden. Dieser Krieg war zerstörerisch, aber wir sind eben nicht besiegt.
Aber das heißt doch eigentlich, dass jetzt genau das passiert, was Israel definitiv verhindern wollte.
Das stimmt. Die Israelis oder vor allem die israelische Regierung hat eben immer wieder gesagt, es gibt zwei Kriegsziele. Die Geiseln müssen zurückkommen und die Hamas muss als militärische Macht und auch politisch zerstört sein. Und jetzt sieht man, die Hamas marschiert dort mit Waffen auf. Die Hamas regelt das öffentliche Leben. Sie ist sehr, sehr präsent und was man eben auch sieht, was noch sehr viel verstörender ist, sind Videos, die eben auch aufgetaucht sind, wie die Hamas angebliche Kollaborateure hinrichtet. Also man sieht, wie dort Menschen zusammengetrieben werden, sich hinknien müssen und dann von diesen Hamas-Kämpfern erschossen werden. Also sie verbreiten Angst und Schrecken in der Bevölkerung. Sie marschieren dort auf und dieses Signal geht eben nach außen und nach innen. Nach außen, man will der Welt und den Israelis zeigen, wir sind nicht besiegt, wir haben hier immer noch die Kontrolle und genau das Gleiche. Also vor allem mit der Betonung auf der Kontrolle will man natürlich auch gegenüber der eigenen Bevölkerung signalisieren, dass sie jetzt bloß nicht denken sollen, nur weil dieser Krieg vorbei ist, dass nicht mehr die Hamas über den Gazastreifen herrscht.
Aber das ist ja eine Herausforderung, also für Israel. Wie reagiert Israel denn darauf?
Bisher reagiert Israel darauf vor allem mit Worten. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat jetzt nochmal betont, die Hamas müsse unbedingt entwaffnet werden. Wenn das nicht passiere, dann würde eben die Hölle über sie hereinbrechen. Israel hat auch schon vor allem wegen dieser nur sehr langsam vonstattengehenden Übergabe der Leichname angedroht, dass es zum Beispiel selbst sich nicht an die Bedingungen hält, die eigentlich vereinbart worden waren. Nämlich hatte dann die Regierung gesagt, dass zum Beispiel weniger Hilfslieferungen als eigentlich vereinbart in den Gazastreifen gelassen werden sollte, wie es eben vorgesehen war in dieser ersten Phase. Dann hatte sie auch gesagt, man würde womöglich den Grenzübergang Rafah im Süden des Gazastreifens geschlossen halten. Der soll nämlich geöffnet werden. Man sieht schon jetzt in dieser allerersten Phase des großen Plans, es funktioniert nicht so wie geplant. Beide Seiten versuchen zu verzögern, sie drohen und es kann jeden Moment zusammenbrechen.
Wir sind gleich zurück.
Am 22. Oktober diskutieren Experten bei NZZ Live darüber, wie in der medizinischen Forschung sichergestellt werden kann, dass die Bedürfnisse der Patienten im Mittelpunkt stehen. Welche Rolle spielen die Digitalisierung und der Fachkräftemangel dabei? Tickets gibt es unter nzz.ch/live.
Aber wenn man da jetzt mal so nach den ersten Tagen einen Strich drunter zieht und sieht, die erste Phase ist schon wackelig. Und das ist ja meistens die Phase, in der auch Vertrauen aufgebaut werden soll, was ja sowieso schon in dem Konflikt sehr, sehr, sehr schwierig ist. Also wie wackelig geht das weiter, beziehungsweise kannst du eine Prognose wagen, was mit Phase 2 und anderen Phasen überhaupt realistisch erscheint?
Ich glaube, ganz viele Menschen haben bis vor ein paar Wochen, also auch ich und viele, die das sehr eng verfolgt haben, gar nicht gedacht, dass wir überhaupt zu dieser Phase kommen. Dass es wirklich passiert, dass man diese Waffenruhe hat, dass alle Geiseln auf einmal freikommen. Deswegen, ich glaube, wir müssen schauen, was jetzt geschieht. Aber du hast es schon gesagt, die erste Phase ist so wackelig, es ist alles so fragil, dass es nur sehr schwer vorstellbar ist, dass diese zweite Phase so umgesetzt wird, wie sie vorgesehen wird. Denn das liegt auch daran, dass in der ersten Phase die Bedingungen sehr, sehr detailliert ausbuchstabiert sind. Es ist klar, hinter welcher Linie sich Israel zurückzieht. Es ist eigentlich klar, wie viele Geiseln die Hamas übergibt, wann Hilfslieferungen in welcher Menge reinkommen. Das ist sehr klar definiert. Die zweite Phase, die ist einerseits sehr viel weiter gefasst und dann auch noch sehr viel vager definiert. Also es geht darum, dass die Hamas ihre Waffen abgeben soll, dass es eine alternative Regierung im Gazastreifen geben soll, dass es eine internationale Schutztruppe geben soll. Das sind alles sehr, sehr große Themen, die eben eigentlich an die Substanz auch einer Kriegspartei, nämlich der Terrororganisation Hamas geht. Also wenn die Hamas ihre Waffen abgibt, nicht mehr über Gazastreifen herrscht, dann gibt es eigentlich keine Hamas mehr. Das sind sehr, sehr harte Verhandlungen, wo es keine Timeline gibt. Und eben schon jetzt in der ersten Phase sehen wir, es kommt nicht wirklich voran. Beide Seiten halten sich nicht dran oder drohen damit, sich nicht daran zu halten. Deswegen wäre ich sehr, sehr überrascht, wenn es jetzt in der zweiten Phase so kommt, wie es ursprünglich vereinbart war.
Kannst du sagen, was die größte Herausforderung wahrscheinlich darstellt? Ist es die Entwaffnung der Hamas? Ist das so die ganz große Challenge?
Ich glaube, die Entwaffnung der Hamas ist das größte Problem, das sich stellt. Denn die Hamas wurde 1987 gegründet als radikal islamistische und eben auch militante Organisation. Also sie wurde damit gegründet, dass sie einen bewaffneten Kampf vorantreibt. Und wenn eine Organisation, die den bewaffneten Kampf eigentlich als Identität hat, keine Waffen mehr hat, dann ist es eine andere Organisation oder eben es gibt sie gar nicht mehr. Das heißt, die Hamas wird eigentlich alles dafür tun, dass sie in irgendeiner Form noch Waffen behält, weil sie eben sonst eigentlich ihre Existenzberechtigung verloren hat. Und da wird hinter den Kulissen schon versucht, in irgendeiner Form einen Kompromiss zu finden. Also beispielsweise haben arabische Staaten diese sehr seltsame Differenzierung zwischen Verteidigungs- und Offensivwaffen ins Spiel gebracht. Also dass zum Beispiel Handfeuerwaffen wie Kalaschnikows oder so eigentlich Verteidigungswaffen seien, dann aber Raketen, Offensivwaffen. Die Raketen sind sowieso schon so gut wie alle zerstört von Israel. Das heißt, da könnte man irgendwie einen einfachen Kompromiss finden, für den wahrscheinlich auch die Hamas zustimmen würde. Das will natürlich Israel nicht, was auch verständlich ist. Denn ich meine, bei dem Überfall am 7. Oktober wurden sehr, sehr viele Israelis eben mit genau diesen Waffen getötet. Das wird noch sehr, sehr lange dauern. Da bin ich mir sicher. Und das ist der allergrößte Knackpunkt.
Gib uns zum Schluss einmal einen Abriss, wenn das möglich ist, was in den nächsten Tagen passieren könnte oder müsste, damit es vielleicht überhaupt noch Hoffnung auf Stabilität gibt.
Ich denke, als allererstes muss die Geiselfrage geklärt sein. Das ist in Israel, ich glaube, man kann sich das kaum vorstellen, das ist das Thema, was eben dieses Land wirklich seit 2 Jahren beschäftigt hat. Und die Enttäuschung darüber, dass es jetzt immer noch nicht vorbei ist, die ist so groß, dass Israel, glaube ich, der israelischen Regierung auch die Hände gebunden sind, irgendwelche Zugeständnisse zu machen, irgendwie in Verhandlungen zu treten, bevor das nicht vom Tisch ist. Und dann ist auch unklar, wie es weitergehen sollte, konkret in Gaza. Es gibt ja auch noch diese Pläne einer internationalen Schutztruppe. Da ging es wohl jetzt schon ein bisschen voran. Also 200 amerikanische Soldaten sind nach Israel gekommen. Die haben so ein Koordinationszentrum eingerichtet, wo dann irgendwann mal eben eine Koalition gebildet werden soll, die auch nach Gaza reingeht, um diesen Friedensprozess zu begleiten. Wer daran genau teilnimmt, wann das passieren soll, auch das ist alles noch unklar. Und ich glaube wirklich, das kann erst tatsächlich losgehen, wenn wirklich alle Geiseln auch wieder in Israel sind.
Die Rückgabe der Geiseln und auch die Leichname der ermordeten Geiseln nach Israel ist Grundvoraussetzung, damit der Friedensplan im Gazastreifen überhaupt eine Chance hat, weiter zu funktionieren. Das sagt unser Korrespondent in Israel, Revat Hoffer. Dir vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne. Danke dir, Sven.
Sehr gerne. Das war unser Akzent für diesen Freitagmorgen. Euch trotz dieser Weltlage hoffentlich ein gutes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.